Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Abend.
Die Katastrophe in Haiti, das starke Erdbeben, ist unser Schwerpunktthema heute. Was erzählen Augenzeugen? Wie wollen die Hilfsorganisationen arbeiten? Warum ist das Beben auch für die UNO eine Katastrophe? Info 3 mit dem Hauptthema Haiti. Am Mikrofon ist Nicoletta Cimino und wir starten gleich mit einer Zusammenfassung von Auslandredaktorin Veronika Meyer.
Was derzeit in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince passiere, was dieses Erdbeben angerichtet habe, übersteige alles, was er während der letzten 20 Jahre dort erlebt habe. Was Bernhard Zaug vom Hilfswerk Helvetas in einer E-Mail berichtet, schildern auch andere Augenzeugen. Ganze Häuserzeilen einfach zusammengebrochen, die Infrastruktur größtenteils zerstört oder schwer beschädigt. Menschen, die mit bloßen Händen nach Verschütteten graben. Verzweifelt, wie ein Einwohner von Port-au-Prince einem französischen Radiojournalisten schilderte. Man höre, wie Leute unter den Trümmern nach Hilfe riefen, aber man habe die Mittel, das Gerät nicht, um sie zu befreien. Und irgendwann seien sie tot. Wie viele Menschen während und nach den verheerenden Erdstößen ums Leben gekommen sind, ist nach wie vor schwierig abzuschätzen. Die Lage ist unübersichtlich, die Kommunikation schwer gestört. Das erschwert nicht nur die Koordination der Hilfe, sondern macht es auch für die Betroffenen schwierig herauszufinden, ob Angehörige, ob Freunde überlebt haben oder nicht. Noch viel schwerer wiegt aber der Mangel an ganz Grundsätzlichem. Es fehlt an Medikamenten, Verbandsmaterial und an Trinkwasser und Lebensmitteln. Bereits sei es zu ersten Plünderungen gekommen, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Andere Quellen hingegen sprechen von einer riesigen Solidarität unter den Betroffenen. Nach wie vor müssen sich die Menschen vor allem selbst helfen. Die internationale Hilfe kommt nur langsam nach Port-au-Prince. Erste Teams mit Spezialisten und Hilfsgütern sollen zwar mittlerweile eingetroffen sein, doch angesichts der großen Zerstörung in Haitis Hauptstadt stehen auch sie vor einer schier unlösbaren Aufgabe.
Veronika Meyer war das. Bevor wir weiter über Haiti berichten, fasst Andrea Abbühl die weiteren Meldungen des Tages zusammen.
In der Schweiz wird das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr teurer. Durchschnittlich steigen die Billettpreise im nächsten Dezember um 6,4%. Besonders stark steigen die Preise für die Halbtagsabonnemente um 15 Franken pro Jahr oder 10%. Auch das Generalabonnement wird teurer. Begründet werden die höheren Preise mit den steigenden Kosten für den Betrieb und zukünftigen Investitionen. Im vergangenen Jahr haben in der Schweiz 16.000 Personen ein Asylgesuch gestellt. Das sind 600 Gesuche weniger als im Vorjahr. Wichtigste Herkunftsländer der Asylbewerber sind Nigeria, Eritrea und Sri Lanka. Wegen des Dublin-Abkommens wurden letztes Jahr 1.900 Asylbewerber in einen Vertragsstaat überstellt, weil dort das erste Gesuch gestellt worden war. Deutsche Konsumenten haben möglicherweise zu viel bezahlt für Süßwaren, Kaffee und Tiernahrung. Denn deutsche Detailhandelskonzerne stehen im Verdacht, verbotene Preisabsprachen getroffen zu haben. Die Behörden durchsuchten deshalb im ganzen Land Geschäftsräume, unter anderem von den größten deutschen Lebensmittelhändler Edeka und Rewe, aber auch von Metro und Lidl. Die USA haben offenbar versucht, den pakistanischen Taliban-Chef Massoud zu töten. Drohnengesteuerte Raketen zerstörten ein Gebäude im Nordwesten Pakistans, wo der Taliban-Chef vermutet wurde. Dabei sollen mindestens 10 Extremisten ums Leben gekommen sein, wie pakistanische Geheimdienstmitarbeiter berichten. Noch ist unklar, ob auch der Taliban-Chef unter den Getöteten ist. In einer Stadt in Zentralafghanistan sind bei einem Selbstmordanschlag gegen 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben der NATO und der lokalen Polizei sprengte sich ein Attentäter auf einem Markt in die Luft. Auf einem Autobahnabschnitt zwischen Lausanne und Genf wird ab nächsten Montag ein Pilotversuch durchgeführt. Fahren auf dem Pannenstreifen. Wenn der Verkehr stockt, kann zwischen Aiguebloc und Morges der Pannenstreifen als dritte Fahrspur benutzt werden. Auch auf diesem Versuchsabschnitt bleibt es verboten, rechts zu überholen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.634 Punkten plus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.699 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1,4794 gehandelt, der Dollar zu 1,0224. Das Wetter. Morgen liegt im Norden Hochnebel bis 1100 Meter. In den Alpen und im Süden ist es oft sonnig. Die Temperatur liegt im Norden bei 0, im Süden bei 6 Grad. DRS3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-St. Jakob Stau wegen eines Unfalls. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Kleinhüningen Nord und der Verzweigung Hagnau. Auf der A3 Richtung Zürich zwischen Basel-Euro-Airport und der Verzweigung Wiese. Auf der kantonalen Autobahn zwischen der Verzweigung Hagnau und dem Schänzli-Tunnel. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern, Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern, auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz und zwischen Efretikon und Winterthur-Wülflingen sowie auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen.
Info 3 Abend.
Es herrscht Chaos. Das ist die Formel, die alle wiederholen, die aus dem Katastrophengebiet in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince berichten. Große Teile der Stadt sind zerstört, Verletzte können nicht versorgt, Tote nicht geborgen werden. Kaum eine Hilfsorganisation verfügt heute über genügend Informationen, um zu einem sicheren Bild der Lage zu kommen, denn die Telefonnetze sind fast total zusammengebrochen. Unser Kollege Toni Keppeler aber hat es geschafft, mit einem Internettelefon mit Astrid Niesen zu sprechen. Sie ist Leiterin des Büros der Deutschen Diakonie Katastrophenhilfe und schilderte Keppeler die Lage. Martin Durre fasst das Gespräch zusammen, das auf einer sehr prekären Leitung geführt werden musste.
Seit gestern Morgen um 5 redet Astrid Niesen am Internettelefon, fast ohne Pause. Das ist eines der letzten Kommunikationsmittel, die das Katastrophengebiet noch mit der Außenwelt verbindet. Und reden, sagt Astrid Niesen, sei jetzt die beste Hilfe für dieses zerstörte Land. Der Außenwelt ein Bild des Schreckens zeichnen.
Es sind eben vor allen Dingen die Elendsviertel an den Flanken, an den Bergflanken, hier hoch nach Pétionville in den Tälern, die unglaublich stark betroffen sind. Also die kleinen Häuser, die sich da in den letzten Jahren die Hügel hochgefressen haben, wie hier immer gesagt wird, sind wirklich wie Karten ineinander zusammengefallen.
Elendsviertel stelle man sich meist falsch vor. Auch jene Unterkünfte seien sehr oft mit Backsteinen gebaut, nur eben nicht wirklich stabil. Auch da werden Menschen unter einstürzenden Mauern und Dächern begraben. Und wenn Hänge ins Rutschen kommen, gibt's keine Rettung mehr. In viele der betroffenen Gebiete sei man bisher aber noch gar nicht vorgestoßen. Wege seien verschüttet oder abgerutscht. Unter den Trümmern aber, befürchtet Astrid Niesen, lägen noch sehr viele Opfer. Opfer, von denen man jetzt noch nichts wisse, aber die sichtbaren Opfer ließen ahnen, was früher oder später noch an den Tag kommen werde.
Die Anzahl der Toten und der Verletzten hier an der Hauptstraße, also Menschen, die rausgekommen sind aus diesen Vierteln, die Anzahl der Menschen, die an den Straßen in der letzten Nacht eben dort auf der Straße sitzend liegen, die Nacht verbracht haben, lässt mich wirklich befürchten, dass die Anzahl der Opfer dort in diesen Vierteln sehr, sehr hoch ist.
Auch die Innenstadt von Port-au-Prince sei ein großes Trümmerfeld. In gewissen Quartieren sei jedes zweite Haus eingestürzt oder schwer beschädigt. Der Präsidentenpalast und mehrere Ministerien seien zerstört. Der ohnehin schwache Staat sei jetzt noch physisch außerstande, den Opfern zu Hilfe zu kommen. Und Hilfe von außen komme erst langsam ins Land.
Ich weiß, dass der Flughafen für den zivilen Luftverkehr offensichtlich gesperrt ist. Ich denke mir nicht nur, weil er offensichtlich auch teilweise beschädigt ist, sondern vor allen Dingen, um die Startbahn jetzt für Hilfsflüge freizuhalten. Meiner Kenntnis nach sind sowohl aus den Vereinigten Staaten als vor allen Dingen auch auf dem Landweg aus der Dominikanischen Republik Hilfskonvois auf dem Weg.
Bis die Bevölkerung diese Hilfe spürt, bis sie Erleichterung wahrnimmt, werden noch Tage vergehen. Haiti ist förmlich in den Abgrund gestürzt. Wohl Zehntausende Menschen sind tot oder verletzt. Häuser liegen in Trümmern. Und vor allem die Hoffnung. Die Hoffnung, die ganz schüchtern wieder gewachsen sei, sagt Astrid Niesen. Die Hoffnung, dass sich das arme Land stabilisieren könne. Weg mit einem Schlag.
Das ist wirklich das Unmöglichste, das Unglaublichste, was zu diesem Zeitpunkt hätte passieren können. Und das ist jetzt wirklich, das ist wirklich der Super-GAU.
Sagt Astrid Niesen direkt aus Haiti. Sie waren nach Haiti gekommen, um dem Land zu helfen, das unter großer Armut, Gewalt und Naturkatastrophen leidet. Jetzt ist das verheerende Erdbeben auch für die Helfer der Vereinten Nationen zur Tragödie geworden. Noch immer werden zwischen 100 und 200 UNO-Mitarbeiter vermisst. Viele sind möglicherweise unter den Toten, darunter auch der Chef der UNO-Organisation für Haiti. Die UNO-Präsenz wird mit diesen Todesopfern sehr geschwächt. Und das genau und ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo die UNO quasi eine Art Parallelregierung im Land übernehmen sollte, weil die lokalen Behörden völlig funktionsunfähig sind. Für die UNO ist das ein sehr schwerer Schlag. Fredrik Steiger.
2003 wurden in Bagdad bei einem Anschlag neben dem obersten UNO-Repräsentanten im Irak 20 UNO-Mitarbeiter getötet. Im vorigen Oktober starben in Kabul bei einer Attacke auf eine Unterkunft 6 UNO-Angestellte. Doch noch nie war der Blutzoll, den die Vereinten Nationen entrichten mussten, so hoch wie diesmal auf Haiti. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon spricht von 100 bis 150 Verschütteten und Vermissten in Port-au-Prince.
It will be in the range of 100 to 150. I'm quite, you know, concerned about that.
Viele von ihnen sind vermutlich tot, auch der lokale UNO-Chef, der Tunesier Hedi Anabi und sein zweiter Mann. Dabei ist eine der größten Auslandoperationen der UNO mit über 10.000 UNO-Vertretern auf Haiti absolut entscheidend für das Land.
In cases like Haiti, Afghanistan and I guess you can mention maybe a number of others as well, where the central government has
in ganz oder teilweise gescheiterten Staaten wie Haiti, Afghanistan oder anderen komme der UNO eine Schlüsselrolle zu, fast jene einer Parallelregierung, meint Professor Yussi Hanhimeki vom Genfer Institut für internationale Beziehungen und Entwicklung.
Trying to restore some kind of civil society, security, political order. So in many ways they do.
Sie und ihre spezialisierten Unterorganisationen sorgen für minimale Strukturen, Sicherheit und eine politische Ersatzordnung.
The UN has a great potential because it has all the different types of organizations that.
Die UNO habe all jene Institutionen und Spezialisten, die es brauche in solchen Fällen. Und aufgrund der politischen Sensibilitäten könne niemand anders diese Funktion übernehmen.
If that task is dominated by one country alone, then obviously the national interest of, say, United States or France.
Würden etwa jetzt in Haiti die USA oder Frankreich sozusagen Ersatzregierung spielen, geschehe das notgedrungen parteilich und es käme sofort der Vorwurf des Neoimperialismus. Damit die UNO aber ihre Rolle wahrnehmen kann, braucht sie an den Schlüsselstellen die richtigen kompetenten Leute.
Obviously the first criterion is to be that they really know the country or the region where they are and they know how.
Leute, die das Land und die Region kennten, die Strukturen, die Kultur und die ein gutes Einvernehmen mit allen wichtigen lokalen Akteuren besäßen. Umso dramatischer ist es nun für die UNO, dass sie in Haiti möglicherweise ihren Chef, seinen Vertreter und weitere zentrale Mitarbeiter verloren hat. Professor Hanhimeki fürchtet deshalb, dass wegen der mutmaßlich großen Opferzahl gerade unter den führenden UNO-Mitarbeitern in Haiti nun ein Vakuum entstehe.
That's going to create a vacuum because what's lost is all the, well, the know-how that those people have.
Und das ausgerechnet jetzt, da die nationale Regierung und ihre Behörden völlig überfordert seien und die Vereinten Nationen so sehr gebraucht würden wie nie zuvor.
Fredrik Steiger hat berichtet. Die Glückskette sammelt für die Erdbebenopfer in Haiti. Die Kontonummer lautet 10-15.000-6 Vermerk Haiti.
Info 3 Abend.
Themawechsel. Wer künftig in der Schweiz mit Zug, Bus oder Schiff unterwegs sein will, muss ab nächsten Dezember mehr bezahlen. Besonders das beliebte Halbtags- und das Generalabonnement werden teurer. Andrea Jacki hat die Einzelheiten.
Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs müssen ab 12. Dezember im Schnitt 6,4% mehr bezahlen. Stärker als für gewöhnliche Fahrkarten fallen die Erhöhungen für die Abonnemente aus. So steigt das Einjahreshalbtagsabonnement um 10% auf 165 Franken. Und für ein Generalabonnement zweiter Klasse muss ein Erwachsener künftig 6,5% mehr bezahlen. Es kostet dann 3.300 Franken. Diese Preise wurden vom Verband Öffentlicher Verkehr ausgehandelt. Ihm sind 200 Transportunternehmen angeschlossen, inklusive SBB und BLS. Verbandsdirektor Peter Vollmer findet die Preiserhöhung vertretbar.
Wir glauben, dass das doch moderat ist. Wir hatten jetzt 3 Jahre keine Preiserhöhung. Und diese Mehrmittel, die wir hier einnehmen wollen, sollen ja ausschließlich dem Kunden zugutekommen mit einem besseren Angebot. Wir haben auch Überlegungen sozialpolitisch angestellt und deshalb glaube ich, dass diese Erhöhung im Gesamten gesehen von den Leuten doch verstanden wird.
Sozialpolitische Überlegungen. So werden zum Beispiel die Generalabonnemente für Kinder, Familien und für Behinderte nicht teurer. Im letzten Jahr haben die Transportunternehmen auf eine Erhöhung der Billettpreise verzichtet, weil man die Bevölkerung in der schlechten Wirtschaftslage nicht noch mehr belasten wollte. Nun sei eine Erhöhung unumgänglich geworden, betonen die Verantwortlichen. Der Ausbau im öffentlichen Verkehr führe zu höheren Kosten beim Personal, bei der Sicherheit, der Energie und dem Unterhalt. Das alles müsse bezahlt werden. Die Unternehmen rechnen durch die Erhöhungen mit ca. 150 zusätzlichen Millionen pro Jahr. Und trotzdem bestrafen sie nicht gerade die treuesten Kundinnen und Kunden, indem Generalabonnemente und Halbtag spürbar teurer werden? Nein, meint Peter Vollmer vom Verband Öffentlicher Verkehr, gerade diese Kundschaft würde sehr viele Kilometer mit Bahn und Bus zurücklegen.
Das heißt, der Durchschnittsertrag ist massiv gesunken und mit diesen Erhöhungen bezahlen sie eigentlich nicht mehr für die gefahrenen Kilometer, sondern es ist eine gewisse Anpassung auch an den Mehrkonsum, der mit diesen Fahrausweisen erfolgt.
Ideen wie das 9-Uhr-Generalabonnement oder unterschiedliche Preise je nach Strecke, die man fährt, seien übrigens nicht vom Tisch, sagen die Vertreter des öffentlichen Verkehrs. Sie werden sicher aber noch nicht auf Ende Jahr eingesetzt. Man prüfe diese Ideen im Hinblick auf ein neues Tarifsystem, das in 3 bis 4 Jahren aktuell werden könnte.
Info 3 war das mit den neuesten Informationen zur Erdbebenkatastrophe in Haiti. Auch online informieren wir laufend auf drs.ch. Für die Sendung heute verantwortlich und am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.